Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 10. November 2025, etwa 5 Minuten vor 22 Uhr. Das heißt, die US-Börsen noch nicht ganz im Feierabend, aber das wird in wenigen Minuten der Fall sein. Aber ich bin immerhin schon mal wieder zurück aus Frankfurt. Ein paar Leute waren ja da auch auf der World of Trading. Wir hatten ja auch ein TAC-Community-Treffen da gemacht, wo es ja noch einen Gast gab, der zuvor bei meinem Vortrag war, der eigentlich gar nicht im TAC-Service ist, der noch dazugestoßen ist. Und ich hatte dort auch einen Vortrag. Und ich möchte an der Stelle auch kurz zusammenfassen, was ich in diesem Vortrag gesagt habe. Denn ich habe dort einen Ausblick gegeben auf den weiteren Marktverlauf. Und ich kann es vorwegnehmen, ich bin da nach wie vor sehr bullig. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, eine KI, Künstliche Intelligenz oder AI, Artificial Intelligence, Blase aufzupumpen, dass wir aber noch im, sagen wir mal, ersten Drittel dabei sind. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir dann noch weitere Kurssteigerungen sehen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht mal Rückschläge geben kann. Letzte Woche hatten wir so einen Rückschlag. Da gab es eine kleine Korrektur von so etwa 3-4%. Aber es gibt halt gute Gründe, warum ich denke, dass es weiter nach oben geht. Denn für die Assets, also spekulative Assets wie Kryptos allen voran, ist natürlich immer ganz entscheidend der Faktor Liquidität. Und da haben wir natürlich weltweit schon eine relativ lockere Geldpolitik. Nach der Corona-Zeit wurde ja erstmal gestrafft, aber inzwischen auch schon wieder zurückgerudert. Außer in den USA, dort ziert sich die Notenbank noch, wobei es auch hier ja natürlich auch schon Zinssenkungen gegeben hat. Nichtsdestotrotz in der Eurozone, die EZB hat stärker gesenkt. In der Schweiz, da sind wir schon wieder quasi bei 0% Leitzins. Und China kämpft natürlich nach wie vor mit den Nachwirkungen eines Immobiliencrashs und auch dort sind die Leitzinsen eben schon stark gesunken. Jetzt fehlen noch die USA und ich gehe davon aus, dass das bald dort auch kommen wird. Warum? Ja, wir haben in der US-Wirtschaft eine relativ K-förmige Entwicklung, hat Markus Koch, glaube ich, auch letztens erklärt. Wir haben auf der einen Seite einen Boom im Technologiesektor, hier insbesondere eben im Bereich künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Und auf der anderen Seite haben wir aber fast schon eine Rezession in dem übrigen Bereich, nennen wir es mal, wie es zu Dotcom-Bubble-Zeiten war, die Old Economy. Wenn man beispielsweise sich Quartalszahlen von Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill ansieht, die eben nicht gut aufgenommen worden sind, wo es dann richtig nach unten ging und das trifft dann halt auch viele. Und man muss ja hier dazu sagen, Fastfood-Ketten, die sollen eigentlich in einer Rezession ganz gut laufen, weil dort ja normalerweise günstiger Essen angeboten wird als beispielsweise im Vier-Sterne-Restaurant. Aber das ist eben nicht so, weil in diesen Fastfood-Ketten es mittlerweile auch recht teuer geworden ist. Wurde ja letztens auch unter meinem YouTube-Video mal so ein bisschen dazu kommentiert. Und deshalb, wie gesagt, haben wir in der übrigen Wirtschaft, die jetzt nicht im Technologiesektor im Bereich KI groß engagiert ist, fast schon rezessive Tendenzen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Caterpillar beispielsweise würde man eigentlich eher zur Old Economy zählen mit seinen Baumaschinen, aber die profitieren zum einen vom Rohstoffboom generell. Kupferpreis und so weiter ist ja sehr stark nach oben gegangen. Und aber auch vom Thema künstliche Intelligenz, weil die Datencenter, die dort jetzt aufgebaut werden, da müssen natürlich erstmal diese Hallen, wo dann diese Tausenden von Server eben drinstehen, errichtet werden. Und deswegen hat Caterpillar kürzlich beispielsweise auch gemeldet, dass sie von KI stark profitieren und die Aktie ist dementsprechend durch die Decke gegangen. Auch der Energiesektor profitiert natürlich. Also deswegen, wir haben eine K-förmige Entwicklung. Es gibt Sektoren, die auch angelehnt an das Thema KI, AI profitieren, aber es gibt eben auch einige Bereiche, generell der ganze Konsumsektor, der eben ja fast schon in der Rezession ist. Deshalb muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass es den Amerikanern generell nicht so gut geht. Es gab ja gestern auch einen Auftritt von Donald Trump bei einem Footballspiel, wo er ein bisschen ausgebuht wurde, was ihm auch nicht so gefallen haben dürfte. Es gibt ja aktuell auch den Shutdown da, wo dann die Ärmsten der Ärmsten derzeit Probleme haben, Lebensmittelversorgung zu bekommen, wo der Staat normalerweise hilft. So eine Art Sozialhilfe wäre das in Deutschland dann früher gewesen. Ja, und wenn man das alles so zusammenfasst, dann kommt man eben dahinter, dass die US-Wirtschaft zwar, wenn man jetzt nur die reinen Zahlen sich anschaut, ganz gut läuft, dass man dort Wachstum hat, dass das aber eben sehr stark von einzelnen Sektoren getragen ist und in der Breite, und das ist auch die Breite, auf die es bei der Bevölkerung ankommt, da ist das nicht so. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass die Federal Reserve weiter die Zinsen senken wird. Auch im Dezember gehe ich nach wie vor davon aus, dann hätten wir dieses Jahr 3 Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte gehabt. Nächstes Jahr dürfte es dann weitergehen und dann kommt natürlich im Mai hinzu, dass Jerome Powells Amtszeit endet. Trump darf dann einen Nachfolger benennen. Der Nachfolger wird wahrscheinlich eine geldpolitische Taube sein, sodass auch da weiter gelockert werden wird und da auch weiter Liquidität in die Märkte kommt. Und was natürlich auch noch hinzukommt, das darf man auch nicht vergessen, dieser ganze KI-Bereich, der sorgt für weiteren Druck auf den Arbeitsmarkt. Wir haben ja zuletzt da schon gesehen, dass die Schwäche am Arbeitsmarkt die Federal Reserve zu den Zinssenkungen geführt hat. Und da gab es ja immer auch noch den Hinweis, ja, aber Trump schmeißt die ganzen illegalen Einwanderer aus dem Land. Und dadurch könnte es sein, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, was die Inflation befeuern könnte. Generell haben wir aber gesehen, dass die Inflation durch die Zölle ein bisschen nur angefeuert wurde. Aber eben durch KI oder AI erhöht sich die Produktivität. Das heißt, Unternehmen können Arbeitskräfte auch freisetzen, tun sie dann auch, werden dadurch produktiver, dadurch auch profitabler und es kommt Druck auf den Arbeitsmarkt. Und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass wir eher deflationäre Tendenzen haben sollten in der Wirtschaft und das dürfte auch zu Zinssenkungen führen. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die natürlich davon profitieren. Ich denke hier zum Beispiel auch an den Versicherungsbereich, wo viel ja auch automatisiert werden kann, irgendwelche Ablehnungsschreiben und so weiter. Die werden dann auch profitabler und das ist natürlich auch gut, denn wenn man natürlich niedrigere Zinsen bekommt aufgrund deflationärer Tendenzen in der Wirtschaft und einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite aber produktiver wird und die Gewinne ja stärker steigert, vielleicht sogar als erwartet, dann ist natürlich auch eine höhere Bewertung möglich bei stärkerem Wachstum und das alles, wie gesagt, führt dazu, dass wir wahrscheinlich deutlich steigende Kurse sehen. Ich bin da nach wie vor sehr, sehr optimistisch. Ich kann mir vorstellen, und es gibt da Chartvergleiche mit der Dotcom-Bubble, dass der Nasdaq, damals war es der Nasdaq Composite, den man beobachtet hat, heute ja eher der Nasdaq 100, aber dass sich der Nasdaq noch einmal etwa verdoppeln kann, das wird natürlich nicht über Nacht gehen und auch nicht in wenigen Wochen, aber auf Sicht von 1 bis 1,5, vielleicht auch 2 Jahren, wenn man den zeitlichen Vergleich zur Dotcom-Bubble heranziehen würde, müsste man von 3 bis 3,5 Jahren ausgehen, aber heute sind die Entwicklungen natürlich schneller und dementsprechend, ja, könnte es auch sein, dass es dann schneller zu dieser vielleicht Kursverdopplung kommt. Kurzfristig kann es aber, wie gesagt, immer mal wieder Zurücksetzern kommen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das war dann auch eine Frage nach dem Vortrag, ob ich jetzt davon ausgehe, dass der Markt nur noch steigt. Das ist natürlich Quatsch. Habe ich auch ganz klar so gesagt. Es gibt nichts, was nur steigt. Selbst die beste Aktie der Welt, zuletzt Palantir, ist ja gestiegen wie geschnitten Brot. Aber auch da gab es zwischenzeitlich natürlich mal Rücksetzer. Und diese Schwankungen, diese Volatilität, die gehört zur Börse eben dazu. Und das ist natürlich auch der Preis für die Überrendite, die man dort erzielt. Aber alles in allem, wie gesagt, bin ich da sehr positiv und werde morgen da auch in meinem YouTube-Video nochmal näher darauf eingehen. Damit komme ich aber jetzt zur heutigen Marktentwicklung und beginnen wir auch heute mal wieder mit den Kryptos, die sich ja übers Wochenende ganz gut entwickelt haben, auch weil es hier Spekulationen gab, dass der Shutdown bald enden könnte, was generell die Märkte beflügelt hat. Auch die Index-Futures waren über Nacht ja dann deutlich im Plus. Der Bitcoin wieder an der Marke von 106.000 dran, als dann der amerikanische Handel eröffnet hat, ging ja teilweise in Richtung 105.000. Jetzt aktuell ist er wieder im Bereich 106.000, hat sich also jetzt erstmal über der 100.000-Dollar-Marke halten können. Nichtsdestotrotz auf dem Weg nach oben muss er jetzt natürlich die alte charttechnische Unterstützung so im Bereich 108.000, 110.000 erstmal wieder überwinden, damit er dann zurück zum bisherigen Allzeithoch im Bereich 125.000, 126.000 steigen kann und erst darüber wären dann Kursziele von bis zu 150.000 Euro bzw. US-Dollar, Entschuldigung, möglich. Ethereum, der Ether hat sich zuletzt auch etwas berappeln können, wieder über 3.500 Dollar, in der Spitze war er schon über 3.600, hat sich jetzt knapp darunter eingependelt, auch da sieht es ganz gut aus und auch andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Solana haben zuletzt eigentlich eine charttechnisch mustergültige Korrektur hingelegt, im Tief so 155, 160 Dollar angetestet, jetzt bei 167, das sind noch keine spektakulären Erholungen, aber zu denen kann es durchaus in den nächsten Tagen und Wochen kommen und alles in allem denke ich, dass der Crash in Anführungszeichen am Kryptomarkt vorbei ist und auch hier muss man sagen, die Sentiment-Indikatoren, die sind schon für die normale Börse, trotz dass wir da fast Allzeithoch haben, im Nasdaq beispielsweise, relativ schwach und immer wenn es mal ein bisschen runtergeht, wenn es dann Dips gibt, dann werden die nicht gekauft, sondern sieht man das als Angst in den Sentiment-Indikatoren, wie zum Beispiel dem AAII Investor Sentiment Survey oder auch dem CNN Fear and Greed Index, aber es gibt natürlich auch einen Krypto Fear and Greed Index und der hat zuletzt ebenfalls schon Angst angezeigt. Der hätte gerne noch etwas tiefer sein können, das gebe ich zu aus meiner Sicht, aber die Stimmung zuletzt auch beispielsweise in meinem Trading Service relativ schlecht, weil natürlich die Altcoins bisher noch nicht gezündet haben und einige ja verlieren da so langsam den Glauben und das ist immer natürlich das Beste. Das war seinerzeit auch so, der Bitcoin seinerzeit ja im Jahr 2017, glaube bis Dezember 2017 war es auf etwa 20.000 Dollar gestiegen, dann anschließend mehr oder weniger ein Jahr gefallen in Richtung, glaube im Tief waren es etwa so 3.200. Das waren also massive Kursverluste auch von 84%, wenn ich es richtig gerechnet habe oder so. Und dann begann er langsam wieder anzusteigen, aber dann kam dann irgendwann, als er sich gerade mal berappelt hatte und wieder so in Richtung 5.000, 6.000 Dollar unterwegs war, eben Corona und der Corona-Crash. Ich habe damals in meinem Tax-Service, ich erinnere mich noch gut daran, ein Sonderwebinar außerhalb der Reihe angesetzt, um die Leute zu beruhigen. Viele haben sich auch beruhigen lassen, die haben es dann später feiern können. Einige haben sich nicht beruhigen lassen, die haben den Glauben eben verloren und die sind dann eben ausgestiegen zu relativ tiefen Kursen und haben sich dann hinterher in den allerwertesten gebissen. Also insofern, wer jetzt den Glauben verliert und aussteigt, der macht es wahrscheinlich wieder am völlig falschen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, es zeigt halt, die Stimmung ist sehr, sehr schlecht und das ist eigentlich tendenziell sehr, sehr gut. Ja, damit genug zu den Kryptos, kommen wir damit noch kurz zum Gesamtmarkt. Ich versuche heute, mich etwas kürzer zu fassen, weil ich aktuell viel zu tun habe. Bin ja demnächst nochmal in Frankfurt da auf dem Eigenkapitalforum. Kommen wir also zunächst mal zum deutschen Markt und hier dem DAX. Und der konnte sich heute natürlich deutlich erholen. 390,03 Punkte oder 1,65% ging es nach oben. 23.959,99 oder 0,99 muss man mathematisch richtig sagen, der Schlusskurs. Nachbörslich wird er sogar nochmal 78 Pünktchen höher getaxt. Ja, und der Grund für die Erholung im DAX war natürlich die Erholung in den USA. Letzte Woche hatten wir, wie gesagt, einen Rücksetzer, einen Dip. Und das hat den DAX dann auch nochmal in Richtung der 23.500er Marke fallen lassen. Heute jetzt der Bounce von dieser Marke ausgehend etwa. Und es bleibt dabei der DAX insgesamt übergeordnet in der Trading Range 23.5 bis 24.5. Ein Ausbruch nach unten, ein nachhaltiger Ausbruch, wenn es da 5 Pünktchen oder 20 Pünktchen auch mal werden, würde dann nicht reichen. Aber wenn es nachhaltig unter die 23.500 rauscht, dann wird es kritisch. Dann kommt es eventuell zu charttechnischen Verkaufssignalen. Auf der anderen Seite, wenn er es nachhaltig über die 24.500 schafft, was so ab 24.800, 25.000 der Fall wäre, dann hätten wir hier die fetten Kaufsignale. Und erstmal könnte der DAX dann in Richtung 27.500, 28.000 und später sogar in Richtung 30.000 laufen. Gewinner und Verlierer im DAX, auf der Verliererseite Beiersdorf, E.ON und Symrise. Beiersdorf zuletzt schlecht gelaufen, hatte ich ja auch schon mehrfach besprochen. Die Aktie scheint sich jetzt aber so im Bereich zwischen 85 und 90 Euro ein bisschen gefangen zu haben. Die Frage ist halt, ist das nur eine kurze Gegenbewegung und es geht anschließend weiter abwärts oder ist das jetzt so langsam die Trendwende? Charttechnisch muss man sagen, hat sich das Bild etwas aufgehellt. Der starke Abwärtstrend, den wir vorher hatten, ist vorbei. Nichtsdestotrotz, man hat jetzt zwar einen leichten Aufwärtstrend etabliert, kurzfristig, aber der steht noch auf sehr tönernen Füßen. Das muss man also abwarten. Wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Unbedingt kaufen würde ich sie nicht. Und wenn ich sie kaufen wollte, dann sicherlich möglichst unter 90 Euro, gerne möglichst nah an der 85-Euro-Marke und dann wahrscheinlich trotzdem mit engem Stoppkurs. Dann E.ON. Heutiger Schlusskurs ziemlich genau 16 Euro. Die Aktie zum Teil etwas wild hin und her gelaufen, hatte ja zuvor schon mal einen Kursanstieg bis so etwa 16,50, 16,55, ist dann zwischenzeitlich mal in Richtung 14,60 zurückgesetzt, hat sich jetzt wieder berappelt, aber sie muss halt jetzt nachhaltig auf neue Hochs steigen, sprich es reicht nicht 16, es muss nachhaltig über 16,50 gehen, was mit Kursen über 17 Euro der Fall wäre, dann hätten wir auch hier Kaufsignale in Richtung 20,50, vielleicht sogar 21 Euro, generell E.ON natürlich aber auch ein schöner Dividendenwert und alles in allem muss man sagen, es ist jetzt nicht die Aktie im DAX, der ich das meiste und größte Kurspotenzial attestieren würde und es ist eher ein langweiliger Wertversorger. Die waren ja früher schon mal sehr langweilige Dividendenwerte, die sich nicht so stark entwickelt haben, E.ON und RWE damals, bis dann eben diese große Energiewende von damals noch Frau Merkel ausgerufen wurde, was dann mehr oder weniger über ein Jahrzehnt diese Aktien hat zum Teil auch heftig einbrechen lassen. Mittlerweile hat man sich da aber neu aufgestellt und sie scheinen jetzt langsam wieder an ganz alte Zeiten anknüpfen zu können. Insofern für Dividendeninvestoren sicherlich nicht ganz uninteressant. Und E.ON hatte ich ja jetzt seit einiger Zeit auch besser als RWE eingeschätzt, nachdem ich ja lange Zeit eher RWE vor E.ON gesehen hatte. Ja, und dann Symrise, eine Aktie aus einem Oligopol, Duft- und Geschmacksstoffe. Der Marktführer ist Givaudan aus der Schweiz. Generell geht es den Unternehmen in der Branche, ist ja so ein bisschen an die Chemiebranche angelehnt, nicht so gut. Deswegen der Kursrücksetzer, die heftige Korrektur, die Symrise-Aktie in den letzten Monaten erlebt hat, durchaus nachvollziehbar. Noch vor etwas mehr als einem Jahr, Ende September 2024, stand die Aktie im Top knapp unter 125 oder bei etwa 125 Euro. Mittlerweile werden noch etwas mehr als 70 bezahlt. Charttechnisch muss man sagen, sieht das Bild etwas kritisch aus. die Aktie zuletzt deutlich, wie gesagt, abverkauft worden, versucht jetzt so eine Art Bodenbildung da um die 70-Euro-Marke, aber das steht alles auch noch auf sehr tönernen Füßen. Fundamental muss ich sagen, gefällt mir das weiter gut. Man hat hier ein Oligopol und es war, glaube ich, Elon Musk, der mal gesagt hat, Warren Buffett ist einer der Oligopole oder Monopole, wobei Monopole gibt es selten, liebt, weil da eben wenig Konkurrenz ist. Dementsprechend sind dann die Gewinnmargen der Unternehmen in der Regel höher. Und das gilt auch für diesen Markt Duft- und Geschmacksstoffe, wobei man sagen muss, Symrise ist über die vergangenen 20, 30 Jahre, erinnere mich noch gut an den Börsengang des Unternehmens vor glaube ich, mehr als 20 Jahren, in diesen Markt, in dieses Oligopol hineingewachsen, zum Teil auch durch Übernahmen. Das war auch schon eine große Managementleistung und generell das Unternehmen hat den DAX-Aufstieg sicherlich seinerzeit verdient. Seit es dann in den DAX gekommen ist, so ein bisschen ja, rumpelt es hier. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Symrise am Ende ein Unternehmen ist, das in den DAX gehört und das sich auch wieder berappeln wird. Und von daher Kurse um 70 Euro oder vielleicht sogar knapp unter 70 Euro sind aus meiner Sicht eigentlich tendenziell Kaufkurse, wobei es halt sein kann, kurzfristig übertreibt die Börse gerne sowohl nach oben als nach unten. Und wenn es dann nochmal unter die 70 nachhaltig ginge, dann könnte es auch sein, dass die Aktie vielleicht noch in Richtung 60 fällt. Also insofern eine volle Position würde ich noch nicht eröffnen, aber vielleicht mal so ein Drittel einer geplanten Position kann man hier riskieren und dann muss man eben schauen, wenn es weiter nach unten geht, eventuell dann nochmal aufstocken. Die Gewinnerseite, Deutsche Bank, Siemens Energy und Commerzbank. Deutsche Bank, Commerzbank zuletzt etwas korrigiert, nachdem sie zuvor einen Run hatten. Alles in allem sieht das hier nach wie vor gut aus. Wir steuern nicht auf eine Rezession zu. Das heißt, es wird hier auch keine großen Abschreibungen in der Bilanz geben. Beide Banken hatten ja auch eine lange Durststrecke zu durchstehen und haben das jetzt gemacht, haben sich in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren, muss man sagen, berappelt. Die Aktien sehr, sehr gut gelaufen, habe sie auch beispielsweise in meinem Wikifolio da drin, Long-Term Best German Blue Chips oder so. Und ja, da sind sie sehr erfolgreich drin und da bleiben sie auch drin. Klar, sie stoßen jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen. Commerzbank bei knapp 34 Euro, das ist schon nicht mehr ganz günstig. Kaufen würde ich sie da nicht mehr, aber wie gesagt, im Wikifolio habe ich sie viel günstiger gekauft und die Aktien sind durchaus noch eine Halteposition, wobei ich im Wikifolio Teilgewinne aber auch schon mitgenommen habe. Und dann Siemens Energy, nach wie vor, da lag ich völlig falsch. Die Aktie damals unter 10 Euro, weil sie Staatshilfen brauchten. Ich dachte, das geht nicht gut. Hier muss man aber sagen, hat Habeck damals einen guten Job gemacht, hat auch die Mutterfirma, also den Mutterkonzern Siemens mit ins Boot geholt bei seinem Rettungsplan, hat auch nur mit Bürgschaften gearbeitet und ja, dann kam es eben anschließend auch zu einem Geschäftsboom im Bereich Turbinen und so weiter, Energieerzeugung, gerade auch angelehnt natürlich an KI, die Aktie deswegen gelaufen wie geschnitten Brot. Zwischenzeitlich, ich hatte sie immer mal wieder negativ hier besprochen, das war auch nicht ganz falsch, sie ist zwischenzeitlich deutlich korrigiert, deutlich getaucht, aber jetzt seit einiger Zeit zeigt sie wieder Stärke und ist jetzt drauf und dran, neue Allzeithochs zu generieren und wenn sie das natürlich schaffen würde, wären das charttechnisch klare Kaufsignale und gegen den Chart würde ich nicht handeln, sprich, ich finde sie fundamental nach wie vor sehr teuer, vielleicht sogar auch zu teuer, aber die Börse übertreibt eben, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, sowohl nach oben wie nach unten gerne und in dem Fall könnte es sein, dass es noch eine Übertreibung nach oben gibt, zumal die Fundamentaldaten ja noch passen und wie gesagt, gegen den Chart shorten würde ich nicht, auch wenn ich die Aktie recht teuer finde, wer sie hat, mag sie halten, wer sie nicht hat, ja, aus charttechnischer Sicht kann er vielleicht sogar einen Long Trade wagen. Aus fundamentaler Sicht, wie gesagt, würde ich da bestenfalls ein Halten vergeben. Dann der MDAX, zuletzt deutlich unter die Marke von 30.000 gefallen. Das ist charttechnisch nicht so schön gewesen, muss man sagen. Wäre besser gewesen, er hätte sich darüber gehalten. Aber es ist noch nichts verloren. Wenn die Bullen jetzt schnell wieder kontern, denn die entscheidende Marke ist eigentlich die 29.000er. Und auch da waren wir zwar drunter, aber heute ein Plus von 347,26 Punkten, 1,21% auf 29.141,20, also wieder drüber. Und auch hier, wenn man sich die außerbörslichen Kurse anschaut, dann ist es nochmal etwa so 130 Punkte etwa höher. Also das sieht dann auch ja nach einer Stabilisierung aus. Hier vielleicht einmal noch der kurze Taucher nach unten, um hier ja die Bären auf den Plan zu rufen, dass die hier vielleicht shorten und das am Ende dann vielleicht sogar in einer Bärenfalle mündet. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Wacker Chemie, Heller und Delivery Hero. Wacker Chemie, eine Aktie, die vor langer Zeit mal einen Höhenflug hatte, damals im Zuge des Solarbooms in Deutschland. Da hat man auch seinerzeit stark profitiert. Man hat ja dann später auch Siltronic, glaube ich, ausgegliedert. Ich glaube, die kommen auch aus dem Hause Wacker Chemie. Aber generell ist das jetzt ja keine Aktie, die mir langfristig unbedingt gefallen würde, die langfristig zu den Gewinnern gehören würde. Und sie wird immer mal wieder ja ausgegraben von dem einen oder anderen Analysten und positiv besprochen, aber so wirklich nachhaltig positiv war die Entwicklung in den letzten Jahren und damit muss man schon die letzten 10, 15 Jahre fast sagen, nicht. Und dementsprechend wäre ich hier vorsichtig. Dann Heller, Automobilzulieferer im Bereich Licht, muss man sagen. Die Aktie eigentlich eine der stärksten in diesem Sektor Automobilzulieferer, der unter Druck steht. Wir hatten jetzt zuletzt auch Aumovia, die ja aus Continental ausgegliedert wurden mit Zahlen. Ja, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Die Zahlen von Aumovia, die waren jetzt eigentlich so in etwa wie erwartet, vielleicht sogar ein Tick besser wie erwartet. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie trotzdem nicht gut waren. Auf der anderen Seite hat aber eben auch kein Mensch gute Zahlen erwartet, weil die Automobilindustrie unter Druck steht und die gibt das natürlich an die Zulieferer weiter. Und dementsprechend, wenn eine Aktie wie Hella dann doch so eine Stärke zeigt und vom Top knapp unter 100 jetzt mal nur in Richtung 80 korrigiert, wohingegen viele andere 50%, 60%, 70% verloren haben, dann muss man schon sagen, dann ist das ein Zeichen klarer Stärke und das ist dann durchaus ein Fall für die Watchlist. Nichtsdestotrotz, der ganze Sektor steht nach wie vor unter Druck und ob man da jetzt dann jetzt schon zugreifen muss, das würde ich mal so ein bisschen ja in Zweifel ziehen. Ja, und dann Delivery Hero als größter Verlierer mit einem Minus von 3,7%, hatte ich mich schon öfter negativ zugeäußert. Das war hier auch absolut richtig, also das Gegenteil von Siemens Energy, wo ich ja falsch lag. Delivery Hero eigentlich ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, so habe ich es immer gesagt. Und dabei würde ich auch bleiben und generell, wie gesagt, die Aktie übergeordnet schwach und heute der größte Verlierer. Im MDAX, war ja auch mal im DAX, was sie da zu suchen hatte, weiß ich nicht. Da würde mir oder gefällt mir eine Simrise im DAX viel besser. Dann die Gewinnerseite, Krones, Auto 1 oder Auto One Group und Aixtron. Krones, Getränkeabfüllanlagen, hatte zwischenzeitlich mal China-Boom. Dann ist das so ein bisschen, ja, abgesackt, weil in China die Wirtschaft auch nicht lief. Corona natürlich hat da auch ein Übriges getan. Da gab es ja auch lange Lockdowns in China, die auch nochmal da reingeschnitten haben. Und Krones lief dann über einige Jahre jetzt nicht so überragend. Zuletzt ist die Aktie dann besser ins Laufen gekommen, wobei sie wird mittlerweile sehr, sehr oft empfohlen. Habe jetzt kürzlich auch ein Interview mit, was glaube ich, Hendrik Kleber oder so gesehen, der sie auch positiv besprochen hat. Aber dafür muss man sagen, ist die Performance dann doch ja jetzt nicht so toll. Klar, wenn man sich das anschaut, im Oktober 2023, da stand sie noch um die 90 Euro, ist dann in der Spitze auf etwa knapp 145 gestiegen, also doch weit mehr als 50%. Aber diese Höchstkurse von über 145 Euro, die konnte sie auch dann nicht halten, ist dann nochmal zurückgesetzt Richtung 120 und berappelt sich jetzt wieder. Ja, das ist so ein leichter Aufwärtstrend, ist jetzt natürlich keine schlechte Aktie, fundamental auch sehr stark. Familie Kronzeder, die da auch Großaktionär ist, ist natürlich ein familiengeführtes Unternehmen, was auch ganz gut ist. Es ist jetzt kein Überflieger. Wer die Aktie hat, mag sie halten, aber bei 130 Euro weiß ich nicht, ob ich da noch unbedingt auf den fahrenden Zug aufspringen würde. Wobei vielleicht bis zu 150 Euro durchaus erstmal drin sind. Dann Auto 1 oder Auto One Group hatte ich ja hier oft besprochen bei Kursen von 4, 5, 6, 7, 8 Euro. Da wollte sie keiner haben. Mittlerweile hat sie sich vervielfacht. In der Spitze war sie, glaube ich, schon an der 30-Euro-Marke, zuletzt etwas zurückgesetzt. Jetzt berappelt sie sich wieder übergeordnet. Bleibe ich dabei. Ein grundsätzlich gutes, solides Unternehmen. Problem war nur, sie sind damals in der Euphorie nach dem Corona-Crash mit dieser Gelddruckerei an den Markt gegangen. Deswegen war sie dann ja zu teuer, ist sie an die Börse gekommen und hatte Höchstkurse dann von über 50, fast sogar 60 Euro. Deswegen gab es dann auch diesen Crash, im Prinzip 90% und mehr Kursverlust in der Spitze. Aber mittlerweile ja, haben die Anleger dann doch erkannt, dass das keine Luftnummer ist und die Aktie hat sich wieder deutlich erholt. Nichtsdestotrotz, bei 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Euro war sie ein klarer Kauf für mich. Bei 25 Euro, 26 Euro, wo sie jetzt knapp steht, ja, da ist sie kein Verkauf aus meiner Sicht, aber ja, auch jetzt kein Strong Buy mehr, sondern eigentlich eine gute Halteposition. Und dann Aixtron, in der Vergangenheit schon auf Höhenflug gewesen, da hatte ich davor gewarnt, dass das sehr zyklisch ist und die auch wieder deutlich abstürzen kann. Ich habe gesagt, die kann sich von 40, 45 problemlos halbieren. Sie hat sich dann sogar mehr als gedrittelt. Zuletzt kommt sie wieder nach oben, weil man jetzt hier sagt, okay, für diese Chips, die man für künstliche Intelligenz braucht, da braucht man unter anderem auch die Maschinen von Aixtron für gewisse Vorprodukte, sagen wir mal. Und deswegen hat sich die Aktie zuletzt deutlich berappeln können, ist jetzt wieder so ein bisschen im Höhenflug. Problem bei Aixtron ist aber das alte Problem, ich kenne das Unternehmen ja schon seit neuer Marktzeiten, ist ja ein Überlebender des neuen Marktes, das ist grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen, sonst hätte es ja nicht so lange überlebt und der Aktienkurs ist ja jetzt auch nicht wie bei Intershop irgendwie nur noch 1,20 Euro oder 1,50 Euro. Aber es ist halt sehr, sehr zyklisch. Es gab immer wieder Phasen. Zeitweise haben sie auch vom LED-Boom profitiert, war die Aktie auch im Höhenflug und anschließend ein Jahr später hat sie sich dann auch wieder getrittelt und gefürchtelt teilweise und dementsprechend, das ist halt sehr, sehr zyklisch. Aktuell scheint das wieder zyklisch nach oben zu gehen, aber solche Aktien wie Aixtron oder auch der Konkurrent Süß Microtech, heißt ja jetzt nur noch Süß, also haben das Ü in ein U getauscht, da tue ich mich schwer mit. Es sind zumindest keine Buy-and-Hold-Aktien, das muss man ganz klar sagen. Und die muss man halt schon zyklisch sehr, sehr gut treffen. Und wer das kann, der kann solche Aktien natürlich handeln. Wer das aber nicht so gut hinkriegt, der sollte sich besser auf andere Werte fokussieren. Dann der SDAX, heute ein Plus von 202,67 Punkten, 1,28%, 15.982,12 Punkte. Charttechnisch auch hier zuletzt einiges an Schaden angerichtet, muss man sagen. Man muss auch sagen, in Amerika sind die Indizes so etwa 3-4%, glaube ich, der Nasdaq nur gefallen. In Deutschland, Europa und so weiter hat man natürlich wieder viel mehr auf den Deckel bekommen. Hier ist zum Beispiel schlecht, dass der SDAX unter 16.200 gefallen ist und er konnte ja heute auch mit diesem großen Plus noch nicht wieder darüber klettern. Also das muss man definitiv im Auge behalten, denn da ist charttechnisch Schaden angerichtet worden. Nachbörslich muss man aber sagen, auch hier zumindest mal wieder über der 16.000er Marke, aber wie gesagt, 16.200 ist eigentlich entscheidender. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Südzucker, KWS Saat und die CW Stiftung. Bei Südzucker ist die Sache eigentlich klar, auch so eine Verliereraktie, ist aber auch hier kein Wunder. Das ist ja so ein Unternehmen, ja, wo hier die, wie heißen die, Zuckerrübenbauern, ja, ihre Ernte immer hinbringen und die haben natürlich ein Interesse an möglichst hohen Preisen. Das Unternehmen Südzucker hätte aber eigentlich Interesse an möglichst niedrigen Preisen. Jetzt ist aber so, dass diese Zuckerrübenbauern zugleich die Anteilseigner an der Südzucker AG sind. Das heißt, sie können da mitbestimmen und dementsprechend drängen sie natürlich darauf, dass sie möglichst hohe Preise für ihre Zuckerrüben bekommen. Und dementsprechend ist es natürlich schwer für das Management hier ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und das sieht man eben auch im Aktienkurs, der seit Jahren fällt. Es gibt immer mal wieder positive Analystenstudien zu der Aktie, aber nachhaltig gestiegen ist die eigentlich nie. Die hat immer mal vielleicht zwischendurch mal gute 3, 4, 5, 6 Monate oder vielleicht auch mal ein gutes Jahr. Aber übergeordnet ist sie im Abstieg. Ähnlich wie das bei vielen anderen Aktien der Fall ist. Eine Lufthansa würde mir hier zum Beispiel auch einfallen, die ja zuletzt auch ein bisschen im Höhenflug war, aber langfristig kein gutes Investment darstellt. Und ich würde hier nach wie vor meine Finger davon lassen. KWS Saat hingegen ist ganz interessant, muss man sagen. Hatte ich vor längerer Zeit auch mal sehr engmaschig verfolgt. Ist ja so ein bisschen erinnert das Ganze auch an Monsanto, wobei KWS Saat natürlich jetzt nicht so kontrovers ist wie Monsanto oder wie die entsprechende Bayer-Sparte mittlerweile, wo ja optimiertes Saatgut dann auch hergestellt wird. KWS Saat ist auch deutlich kleiner, ist sozusagen dann die bessere Bayer oder die bessere Monsanto oder wie auch immer man es da formulieren möchte. Fakt ist, die Aktie zwischenzeitlich mal sehr stark gelaufen, in letzter Zeit dann so ein bisschen zurückgekommen, hat jetzt hier aber so eine Art W-Formation, eine große W-Formation ausgebildet und wenn die jetzt nach oben aufgebrochen werden könnte, was mit Kursen über 70 Euro der Fall wäre, heutiger Schlusskurs 65,40, ein Minus von 1,2%, dann hätten wir ein Kaufsignal zunächst mal Richtung 85 Euro und später vielleicht sogar in den dreistelligen Bereich. Also da kann man sich eher mal jetzt hier bei Schwäche nach der Aktie umschauen. Und dann CW Stiftung, die kennt man vielleicht von dem Fotobuch. In der Vergangenheit auch eine Aktie, gerade nachdem das Fotobuch damals eingeführt wurde, die auf Höhenflug war. Aber seitdem, ja, ist sie so eine Aktie, die durchaus zwischenzeitlich mal größeren Schwankungen unterliegt, die aber generell, ja, übergeordnet in einer großen Seitwärtsbewegung ist. Also wenn man die letzten Jahre zusammenfasst, dann war das Tief meistens so im Bereich 70, außer also beim Corona-Crash ging es mal etwas tiefer. Und ja, zwischenzeitlich war dann so ein Plateau im Bereich um die 90 und zwischenzeitlich nach dem Corona-Crash in der Euphorie ging es auch mal bis knapp 140, aber im weitesten Sinne sagen wir mal so zwischen 70 und 110 mit so einem Mittellinie im Bereich 90 läuft sie hin und her, aktuell 96, also knapp oberhalb der Mitte und das heißt, ein bisschen Platz nach oben wäre theoretisch noch, ein bisschen mehr Platz ist nach unten und ist natürlich auch ein Dividendenwert. Wer auf Dividenden setzt, der mag die Aktie vielleicht sogar ins Depot packen, aber generell ist das jetzt auch keine Aktie, die mich jetzt hier vom Hocker reißt und wo ich jetzt unbedingt kaufen müsste. Dann heute die Gewinner im SDAX: Friedrich Vorwerk, SUSE Microtech und Stratec. Friedrich Vorwerk, seit dem Börsengang super gelaufen, muss man sagen. Zuletzt dann ein bisschen wild hin und her. Kein Wunder nach diesem Mega-Run. Die Aktie ist natürlich dadurch auch ein bisschen teuer geworden, muss man auch ganz klar sagen. Das Problem, was ich jetzt hier so habe, ist, eigentlich fundamental ist sie eher teuer und da müsste man eher zu Gewinnmitnahmen raten. Allerdings ist sie natürlich eine der besten Aktien in diesem Jahr gewesen und wir gehen jetzt aufs Jahresende zu und da kann es natürlich sein, dass viele Fonds im Zuge des Window-Dressing solche Werte nochmal kaufen und dann kann es durchaus sein, dass die Aktie Ende des Jahres über 100 Euro abschließt. Aktueller Kurs heute mit einem Plus von knapp 5,5% bei 90,60. Also da wäre noch ein bisschen Platz nach oben. Deswegen, wer sie hat, mag sie halten. Wer sie nicht hat, auf dem aktuellen Niveau noch reingehen. Das ist natürlich sehr spekulativ, aber okay, im Hinblick auf Window-Dressing kann man es vielleicht mal versuchen, dann aber mit engem Stopp. Dann SUSE Microtech, zuletzt in Grund und Boden geprügelt worden. Ich hatte immer gesagt, ich sehe den fundamental fairen Wert so im Bereich 35, 36. Man hatte kürzlich eine Gewinnwarnung, da hätte man vielleicht, wenn man nachgerechnet hat, eher mal gesagt, dass der fundamental faire Wert liegt dann etwas tiefer. Es war jetzt allerdings auch keine Mega-Gewinnwarnung, muss man sagen, also viel tiefer dann auch nicht. Vielleicht so eher der Bereich 32, 33 und genau da ist die Aktie jetzt in den letzten Tagen auch hingelaufen. Nachdem sie zuvor abverkauft wurde, jetzt heute nochmal ein Plus von über 7,6%. knapp unter 32 Euro. Das heißt, wenn es kurzfristig vielleicht noch ein bisschen weitergeht, geht es vielleicht nochmal Richtung 35, 36. Viel mehr sehe ich nach oben aber nicht, aber nach unten, ja, sehe ich sie jetzt auch nicht mehr crashen. Und dann Stratec aus dem Medizintechniksektor, zuletzt gefallen wie ein Stein. Die Aktie stand noch im Oktober, Anfang Oktober, im Bereich von 32 Euro und teilweise darüber. Jetzt heute legt sie zwar 10% zu, aber sie ist zuvor auch eben von über 32 auf unter 20 in Anführungszeichen gecrashed. Jetzt sieht man eine Gegenbewegung. Der Abwärtstrend zuletzt war steil und übergeordnet. Wir haben die Aktie sogar im Total Return Börsenbrief als Short-Kandidat genannt. Gefällt ja uns die Entwicklung da nicht. Das Unternehmen seit Jahren eigentlich die Aktie auf dem absteigenden Ast und solche Aktien braucht man einfach nicht. Das erinnert dann, wie gesagt, auch an Südzucker oder Deutsche Lufthansa und andere, Beyond Meat. Und sowas würde ich nicht ins Depot packen. Natürlich, wenn man es Freitag gemacht hat, jetzt heute 10% hat, dann hat man auch damit Gewinne erzielen können, sogar auf der Long-Seite. Aber das muss man halt auch vorher wissen oder braucht hier ein bisschen Glück oder vielleicht auch Charttechnik, die damit reingespielt hat. In meinem Screening kam die Aktie jetzt nicht vor, aber ich will nicht ausschließen, dass das bei dem einen oder anderen der Fall war. Und wie gesagt, man kann auch mit solchen Aktien auch auf der Long-Seite mal Gewinne machen, aber die würde ich dann immer schnell eintüten, denn langfristig geht das meistens nicht gut aus. Ja, dann der TecDAX heute mit einem Plus von 31,09 Punkten, 0,9%, knapp an die 3.500er Marke ran, 3.496,69 Punkte. Nach wie vor, er müsste eigentlich über 3.900 bis 4.000 steigen, um hier nach oben neue Kaufsignale zu generieren. Er hat das mehrfach versucht, ist aber bisher gescheitert. Das Negative ist dieses Scheitern, das Positive, dass er anschließend aber nicht wirklich stark zurückgefallen ist. Das heißt, die Bullen sind immer noch am Ball, sind immer noch im Spiel und können es jederzeit auch noch schaffen. Allerdings, sie sollten sich so langsam mal beeilen, denn das ist natürlich auch eine Hängepartie, die man da wirklich nicht dauerhaft mitmachen kann oder will. Ja, nachbörslich ist er dann auch über 3.500, muss man sagen. Allerdings 3.510, das ist jetzt auch nicht spektakulär und natürlich auch noch weit unter 3.900 bis 4.000. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Nemetschek hatte zuletzt Zahlen, die waren gut, aber dadurch ist halt auch aufgefallen, die Aktie ist sauteuer, deswegen wurde sie jetzt in den letzten Tagen doch deutlich rasiert. Aktuell geht man wieder auf die 90-Euro-Marke zu, ist noch nicht so lange her, hier im August diesen Jahres, da war man bei knapp 140. Ich denke, dass damit aber so langsam auch das Ende der Korrektur eingeleitet werden dürfte, so 90, vielleicht knapp unter 90, da wäre sie dann auch fundamental aus meiner Sicht wieder interessant. Und da könnte man vielleicht mal versuchen, hier in einen langfristigen Highflyer günstig einzusteigen. Dann Evotec, hatte letzte Woche eigentlich zunächst einen Mega-Deal mit Sandoz verkündet, der sehr positiv aufgenommen wurde. Nachbörslich lag die Aktie daraufhin im Plus. Und am nächsten Morgen, und ich hatte es schon befürchtet, gab es dann Quartalszahlen und die waren ein bisschen ernüchternd. Prinzipiell waren die zwar eigentlich wie erwartet, das Problem ist halt nur, auf Basis dieser Quartalszahlen dürfte die Prognose für das Gesamtjahr sehr, sehr schwer erreicht werden können und man hat aber bei Evotec bisher noch keine Gewinnwarnung irgendwie ausgegeben. Dementsprechend, Anleger sind hier besorgt, dass es die noch geben könnte und haben die Aktie abverkauft. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Entweder das Management von Evotec weiß mehr, man hatte ja zuletzt auch neue Meilensteinzahlungen vermelden können. Man weiß also, dass das vierte Quartal besonders gut wird und man die Prognosen zumindest noch vielleicht am unteren Ende einigermaßen erfüllen kann. Oder aber es wird noch eine Gewinnwarnung geben. Man muss sagen, wenn die jetzt noch käme, wäre sie eigentlich schon fast eingepreist. Also die Aktie dürfte dann eigentlich nicht mehr auf Tauchstation gehen, es sei denn, es wäre eine ganz heftige Gewinnwarnung. Aber trotzdem ist das natürlich eine traurige Entwicklung. Die Aktie hatte sich zuletzt eigentlich stabilisiert, war auf dem Weg nach oben. Jetzt ist sie wieder zurückgefallen auf die Ausverkaufstiefs, die wir hier vor einigen Monaten schon mal hatten. Und es ist jetzt ganz entscheidend, dass die Aktie sich im Bereich um 5 Euro, 4,95, 5 Euro stabilisiert. Heutiger Schlusskurs mit einem Minus von 0,7% bei 5,20 Euro. Ja, und 1&1, da gab es ja zuletzt auch Gerüchte, Telefonica könne 1&1, vielleicht sogar auch United Internet schlucken. Da wäre dann auch interessant, was mit Jonas passieren würde. Fakt ist, 1&1 wollte vor 1,5 Jahren keiner haben. Da habe ich die Aktie öfter positiv besprochen, genauso wie auch den Mutterkonzern United Internet. Jetzt in diesem Jahr lief die Aktie gut. Jetzt heute gibt es ein paar Gewinnmitnahmen. Generell zuletzt ein paar Gewinnmitnahmen, heute nochmal 0,7% runter, 21,40 Euro. Aber charttechnisch sieht das nach wie vor gut aus, denn zuletzt ist die Aktie über die 21 Euro Marke nach oben ausgebrochen. Jetzt hat man in den letzten Tagen quasi ein Pullback dahin zurückgelegt und wenn die Bullen jetzt wieder zugreifen, sie also nicht nachhaltig unter 21 fällt, heutiger Schlusskurs wie gesagt 21,40, dann könnte es sehr schnell auch weitergehen in Richtung 25 bis 26 Euro. Die Gewinnerseite, Hensoldt, Aixtron und Süß Microtec, Aixtron schon besprochen, bleibt noch Hensoldt aus dem Rüstungssektor, da geht es nach wie vor wild hin und her. Einen Tag gehören die Aktien zu den Gewinnern, am nächsten Tag zu den Verlierern. Übergeordnet muss man aber sagen, sind alle diese Rüstungsaktien selbst Rheinmetall, die wir für das beste Unternehmen im Sektor in Deutschland halten, Zuletzt eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Kein Wunder, sie hatten zuvor große Kursrallyes und jetzt muss man erstmal sehen, wie das mit der Aufrüstung hier in Europa läuft, ob das am Ende überhaupt noch so durchgezogen wird. Man muss ja auch mal sehen, vielleicht endet der Ukraine-Krieg. Das sieht derzeit für die Ukraine sehr schlecht aus, also wahrscheinlich gewinnen die Russen. Und dann muss man weitersehen, ob man dann tatsächlich noch an der Aufrüstung festhält oder ob man da eine neue Friedensordnung irgendwie findet. Keine Ahnung, steht noch in den Sternen. Fakt ist, da geht es nach wie vor ja wild zur Sache. Und generell muss ich sagen, Rüstungsaktien ist natürlich auch eine ethische Frage, ob man da investiert. Wenn man es aber tut, Rheinmetall der Top-Pick in Deutschland, Hensoldt ist sicherlich die zweitbeste. In Europa auch eine Thales noch interessant und ansonsten natürlich die großen amerikanischen wie General Dynamics, wie RTX, die früher Raytheon und wie sie alle heißen, Lockheed Martin natürlich nicht zu vergessen, die sollte man definitiv dann auch ins Blickfeld nehmen. Ja, und das ist dann natürlich eine gute Überleitung zum amerikanischen Markt und da kommen wir auch direkt zum Dow Jones. Der hat zuletzt ja auch etwas nachgegeben, heute aber dann hat er einen kräftigen Schluck wieder aus der Pulle genommen. 381,53 Punkte oder 0,81% ging es nach oben, 87.368,63 Punkte nach wie vor. Alles über 46.000 ist bullig. Erstes Kursziel dann 50.000, da kann es ein bisschen ruckeln und anschließend sollte es weitergehen in Richtung 54.000 bis 56.000 oder auch 55.000 plus minus 1.000 Punkte, je nachdem, wie man das dann besprechen möchte. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite Nike, United Health Group und Procter & Gamble. Procter & Gamble, Nike, klassische Konsumgüterwerte. Wie gesagt, da geht es in Amerika nicht so wirklich gut voran. Deswegen muss die Federal Reserve eigentlich weiter die Zinsen senken. Ansonsten United Health Group, Krankenversicherer, hat ohnehin Probleme. Die Aktie ist ja sehr stark dieses Jahr abgestürzt aufgrund diverser Skandale, die es da gab. Aber heute gab es dann auch noch eine Meldung, US-Präsident Trump im Zuge da dieses Shutdowns auch. Ja, bestehen ja die Demokraten darauf, die Krankenversicherung, Obamacare und so weiter, dass das wieder belebt werden müsse und so weiter. Also muss man natürlich ein bisschen tiefer in der amerikanischen Politik drin sein, als ich das jetzt bin, um das genauer beschreiben zu können. Fakt ist, Trump hat aber gesagt, er möchte das nicht, denn da würde zu viel Geld an Versicherungen fließen, die damit natürlich hohe Gewinne einfahren würden und wenn überhaupt dann solche Krankenversicherungen, dann müsste das direkter gehen und das hat natürlich heute für Druck auf den ganzen Sektor gesorgt. Auch eine Oscar Health beispielsweise, die von dem Bruder des Ehemanns der Tochter von Donald Trump mitgegründet wurde, stand heute unter Druck und tatsächlich habe ich bei Oscar Health heute mal privat bei minus 15, minus 16%, dass die Aktie gemacht hat, heute mal eine erste kleine Position genommen. Mal schauen, ob das aufgeht. Er hat natürlich einen engen Stopp und ist auch nur eine kleine Position. Wenn das nicht aufgeht, fliegt die Aktie mit 10% Verlust oder so wieder raus. Aber wenn es da zu einem Bounce käme, wäre das natürlich ganz schön. Ja, dann die Gewinnerseite im Dow Jones, 3M, Microsoft, Nvidia. Ja, der KI-Trade, der hat halt nur Pause gemacht. Nvidia bleibe ich bei. Die Aktie über 180, 185, sehr bullig. Kursziel 225, später 275. Heute ein Plus von fast 6%. Alleine das hat natürlich den Dow Jones schon beflügelt. Dann Microsoft, gab es zuletzt auch Meldungen, dass Stanley Druckenmiller, der hat sich von Nvidia-Aktien und anderen KI-Werten so ein bisschen getrennt. Bei Nvidia hat er das zwar inzwischen auch schon bereut, aber er hat dafür auf der anderen Seite Microsoft und Teva Pharmaceuticals stark gekauft. Teva Pharmaceuticals hat natürlich jetzt wenig mit KI zu tun. Das ist eher so ein Unternehmen aus dem Pharma-Bereich, kann man sich auch mal anschauen, israelisches Unternehmen, sehr günstig bewertet. Microsoft hingegen kennt jeder und da scheint Druckenmiller jetzt auch nicht ganz falsch zu liegen. Und 3M hatte ich ja schon öfter besprochen, die hatten ja zwischenzeitlich mal den Skandal mit diesem Gehörschutz, den sie auch ins amerikanische Militär, glaube ich, geliefert haben, der teilweise nicht funktioniert hat. Deswegen haben einige Soldaten da Hörschäden erlitten. Da gab es dann Schadenersatzklagen und da drohte dann auch hier so ein Fall wie bei Bayer Monsanto zu entstehen, aber mittlerweile hat man das wohl überwunden. Die Aktie konnte sich von den Tiefskursen weit unter 100 mittlerweile fast verdoppeln, muss man sagen. Und ich hatte das damals auch hier ganz gut getroffen. Ich gebe meine Fehler wie bei Siemens Energy gerne zu, aber ich sage natürlich auch, wenn ich richtig lag und bei Auto 1 oder Auto 1 Group und bei 3M, da war es halt so, dass ich eher richtig gelegen habe. Ja, dann der S&P 500, heute mit einem Plus von 103,63 Punkten oder 1,54%, 6.832,43. Natürlich noch nicht zurück am alten Hoch, aber viel fehlt da jetzt auch nicht mehr, ein bisschen mehr wie 1%. Da sieht man auch in den USA letzte Woche, da wurde eigentlich punktemäßig, ging es da natürlich rasant nach unten, insbesondere im Nasdaq, aber der steht halt auch bei weit über 20, sogar über 25.000 Punkten. Also wenn es da mal 500 Punkte runtergeht, sind das nur 2%. Deswegen muss man hier sagen, es waren nur 3-5% Korrektur in Deutschland, in anderen Märkten, die dann sehr stark vom amerikanischen abhängig sind. Da wurde natürlich dann wieder etwas mehr nach unten gemacht und deutlich übertrieben, gerade bei den deutschen Nebenwerten MDAX, SDAX hatten wir eben gesehen. Ja, S&P 500, wie gesagt, wieder nah am Allzeithoch. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Humana, Molina Healthcare und Centene Corporation. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich kenne die nicht alle, aber Molina Healthcare ist, glaube ich, auch aus dem Bereich US-Krankenversicherung. Humana ist ein großer Konkurrent, soweit ich weiß, von United Healthcare. Also insofern Centene vielleicht auch in dem Bereich, weiß ich, kenne ich jetzt nicht so gut, würde allerdings passen. Und eigentlich hätte sich United Health dann im Vergleich zu denen noch ganz gut geschlagen, denn Centene heute mit einem Abschlag von 8,8%, wenn ich das richtig sehe, Molina Healthcare 7,3% und Humana 5,4% runter. Und wie gesagt, das dürfte auf die Kommentare von Trump zurückzuführen sein. Dann die Gewinnerseite, Albemarle, Western Digital und Palantir. Albemarle aus dem Lithium-Sektor, die haben wir im Musterdepot des Total Return Börsenbriefs, war erst ein Rohrkrepierer. Mittlerweile hat sich das auch nach einem Nachkauf allerdings deutlich ins Positive gedreht und wir denken, dass hier auch noch einiges nach oben möglich ist. Klar, der Einstieg war vielleicht etwas zu früh, aber wir haben dann nochmal sehr gut getimt nachkaufen können und wir gehen davon aus, dass die Aktie am Ende im Musterdepot wahrscheinlich so etwa ein Verdoppler oder mehr wird. Also die ist auch sehr günstig bewertet und Lithium wird nach wie vor gebraucht. Kritische Metalle, da hat ja Trump auch so einen Fokus in den USA draufgelegt und da gab es ja auch schon Gerüchte über gewisse Staatsbeteiligungen, beziehungsweise es gab ja auch Konzerne MP Materials hier allen voran, wo Apple, glaube ich, dann sich auch beteiligt hat und auch das Verteidigungsministerium. Also da gab es auch schon solche Fälle. Vielleicht, ja, passiert ja bei Albemarle auch sowas. Dann Western Digital. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit der LS Exchange. Da habe ich Seagate explizit erwähnt, habe in dem Zusammenhang aber auch Western Digital in den Mund genommen. Ist natürlich auch ein Profiteur des KI-Trends, denn man braucht natürlich nicht nur Arbeitsspeicher und so weiter, sondern natürlich auch Festplattenspeicher, wenn man so will. Und Seagate natürlich mit der Hammer-Technologie HAMR geschrieben, allen voran. Auch Seagate heute übrigens großer Gewinner, 5,2%. Ich glaube, neues Allzeithoch ist das auch. Und Western Digital surft da so ein bisschen im Windschatten schon seit einiger Zeit. Wie gesagt, ich würde Seagate tendenziell zwar bevorzugen, aber weil Seagate auch schon so stark gelaufen ist, kann man sich nach Alternativen umsehen und Western Digital ist dann sicherlich eine der ersten Alternativen. Ja, und dann Palantir zuletzt mit sehr guten Zahlen. Trotzdem wurde die Aktie kurzfristig ausverkauft. Das ist ganz normal, wie gesagt, in einer sich so entwickelnden Blase. Wie gesagt, ich denke ja schon, dass wir da am Ende in eine KI oder AI-Blase hineinlaufen, aber ich denke, dass wir noch relativ am Anfang eben stehen. Ja, Palantir natürlich Bewertung jenseits von Gut und Böse, aber sie liefern eben auch immer ab und alles in allem sieht das nach wie vor gut aus. Wer die Aktie hat, habe ich immer gesagt, würde ich sie weiter halten. Wer sie nicht hat, der hätte dann letzte Woche in diesen richtig fetten Dip hineinkaufen müssen. Er hätte ja jetzt auch schon die ersten Gewinne, aber hätte, hätte Fahrradkette oder wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus immer sagt. Fürs nächste Mal spätestens wisst ihr das dann aber, wobei, ob es dann gut geht und ob ihr natürlich auch möglichst das Tief des Dip trefft, das ist natürlich dann immer so ein bisschen auch das Problem. Ja, und dann noch der Nasdaq 100 zum Schluss. Heute mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle. 551,93 Punkte oder 2,2% ging es nach oben. 25.611,74 Punkte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite. Exelon, Exxon Enterprise und Charter Communication. Exelon kenne ich jetzt tatsächlich nicht so besonders. Exxon Enterprise, die ehemalige Taser International. Ja, da weiß man, was sie machen. Tasern mittlerweile ja auch ein Verb. Das Problem bei Exxon Enterprise, ich hatte ja auch bei YouTube da ja Anfragen zu bekommen, als die Aktie noch deutlich höher stand. Und ich habe da schon geschrieben, grundsätzlich halte ich das für ein gutes Unternehmen und auch ganz interessant. Und auch die Quartalszahlen und so weiter, das hat alles immer gepasst. Auch die letzten waren nicht schlecht, muss man sagen, wenn auch nicht ganz so super wie vielleicht in der Vergangenheit. Aber die Aktie war halt sausau teuer. Sie war priced for perfection und nachdem eben nicht ganz perfekt abgeliefert wurde, hat man jetzt die Quittung bekommen. Die Aktie ist deutlich korrigiert. Würde ich sie kaufen? Naja, wer sie hat, jetzt nach diesem starken Rücksetzer, muss man vielleicht nicht mehr unbedingt raus. Aber ich tue mich nach wie vor schwer damit, die Aktie bei auch 584, $75, wo sie heute dann aus dem Handel gegangen ist, zu kaufen. Ja, und der Tagesverlierer Charter Communication, ein Unternehmen, bei dem eigentlich sehr viele institutionelle Investoren traditionell engagiert sind. Und da lief es zuletzt auch alles andere als rund. Wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her. Im Juli, da stand die Aktie noch bei etwa $425, mittlerweile bei 210, also mal eben halbiert. Charttechnisch alle wichtigen Unterstützungen gerissen, also da muss man schon genau hinschauen. Und ich bin jetzt da in dem Unternehmen nicht so tief drin, deswegen möchte ich mir da eigentlich ja keine Meinung zu erlauben. Die Gewinnerseite: Nvidia, Micron Technology und Palantir Technology. Nvidia und Palantir hatten wir schon in anderen Indizes, bleibt noch Micron. Die hatte ich auch im TAC sehr positiv besprochen, auch in einem YouTube-Video sehr positiv besprochen, hatte sie auch zwischenzeitlich in meinem Wikifolio Stockpicking Worldwide sehr stark gewichtet. Hab dann, ja, als sie explodiert ist, schon Gewinne mitgenommen, aber die Aktie ist immer noch sehr hoch da drin gewichtet. Heute nochmal 6,5% fast draufgepackt, über $253 geschlossen. Hier muss man sagen, generell sieht das hier nach wie vor gut aus. Auch hier klarer KI-Profiteur. Problem ist halt nur, die Aktie ist jetzt innerhalb kurzer Zeit, Also ist noch nicht so lange her. Im September stand sie bei unter 120 und jetzt über 250, also mehr als verdoppelt. Und das ist natürlich ein großer, kräftiger Schluck aus der Pulle. Da kann es auch mal kräftige Rücksetzer geben. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie Palantir, aber wenn diese Aktie mal an einem Tag 10 oder an zwei, drei Tagen 10-15% fällt, da muss man sich schon drauf einstellen. Insofern über 250 kann man sicherlich auch mal ein paar Gewinne mitnehmen. Ansonsten, wer die Aktie hat, kann sie aber auch halten. Ich glaube, dass da ansonsten übergeordnet noch einiges geht, weil ich ja auch glaube, dass wir an der KI-Blase erst noch arbeiten und noch nicht am Endpunkt stehen oder kurz vor dem Endpunkt stehen. Ja, damit bin ich für heute durch. Doch etwas länger geworden als gedacht. Dementsprechend mache ich es wie immer und halte wenigstens die Verabschiedung kurz. Ich hoffe, dass euch der Podcast heute gefallen hat. Ja, ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu schreiben in den Kommentaren dazu. Und natürlich besonders gut wäre, wenn erstens immer mehr Leute ihn hören. Das heißt, auch gerne anderen vielleicht den Hinweis darauf geben, dass sie ihn auch mal reinhören. Vielleicht gefällt er denen ja auch. Und noch besser natürlich auf den verschiedenen Plattformen vielleicht auch mal ein paar Sterne vergeben. Gerne 5. Generell ist er sehr gut bewertet worden. Die Kritik, teilweise zum Beispiel monotone Stimme und sowas, das ist natürlich alles auch, ja, da kann ich wenig zu. Ich bin halt kein professioneller Podcast-Sprecher oder sowas, sondern beschäftige mich mit der Börse. Und wem dann die Stimme vielleicht zu monoton ist oder zu hell, zu dunkel, keine Ahnung, da kann ich halt wenig dran machen. Und ansonsten kommt es auf die Infos an. Ich hoffe, dass die gut sind und dass ihr euch hier gut aufgehoben fühlt. Und in diesem Sinne sage ich dann nur noch eins an dieser Stelle, nämlich wie immer. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, wie immer, ihr euer Sascha Huber.